Herzlich willkommen zu DigiNews auf die Ohren, dem Podcast des Mittelstand-Digitalzentrums Wertnetzwerke. Mein Name ist Eva-Vera Ritter, ich bin der Host dieses Podcasts und ich freue mich, dass Sie wieder bei uns sind. Der Mittelstand wird gebraucht und die Digitalisierung ist das Werkzeug, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Dabei spielt KI eine immer größere Rolle. Heute sprechen wir über Chancen und Grenzen der KI und überlegen, ob KI zukünftig die Chefetagen automatisiert. Wundern Sie sich nicht, heute haben wir auch noch einen Hund dabei. Philipp Garra ist gleichermaßen in der Digitalisierung als auch im Mittelstand zu Hause. Er ist studierter Betriebswirt und leitete bei Microsoft den Cloud-Vertrieb für einige der wichtigsten Unternehmen in Deutschland. Heute lebt er in München und hilft mittelständischen Unternehmen, ihren Kurs in der Digitalisierung zu finden. Ich freue mich auf diesen Podcast und wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Hallo Philipp, schön, dass du da bist und wir heute über dieses brandaktuelle Thema sprechen können.
Hallo Eva, freut mich, hier sein zu dürfen.
Wir haben uns im Vorfeld kennengelernt und ein bisschen ausgetauscht. Was mir besonders im Kopf geblieben ist, dass du gesagt hast, dass Unternehmen in der Digitalisierung nicht mehr von der Technologie ausdenken sollen, sondern die eigenen Ziele und Kompetenzen in die Mitte der Betrachtung stellen sollten. Also ziemlich konkret, in vielen Unternehmen fällt der Satz, wir müssen jetzt auch was mit KI machen. Das hältst du für den falschen Ansatz und bist der Meinung, dass die richtige Frage oder Aussage sei, wir sind Spezialist für ein bestimmtes Fachgebiet, beispielsweise Leichtbau in der Automobilindustrie. Wie können wir KI nutzen, um diese Stärken zukunftssicher auszubauen? Und damit verbunden komme ich zu meiner ersten Frage. Welche Chancen bietet KI im Mittelstand?
Das ist genau die richtige Frage, die du hier stellst. Und die Erwartungshaltung ist jetzt sicherlich, dass ich irgendwie 3-4 Projekte aufzeige, die jetzt der Mittelstand ganz besonders angehen soll. Und genau das ist aber der Fehler, den wir ja wieder machen. Dann gehen wir wieder von der Technologie aus. Deswegen, wenn du mich zuerst fragst, was ist die Chance des Mittelstands an dieser Stelle, mit KI zu arbeiten im Gesamtkontext von der Digitalisierung, dann ist es die Chance, es diesmal richtig zu machen. Das bedeutet, wirklich das eigene Unternehmen in den Mittelpunkt zu stellen, gucken, was sind unsere Stärken, wo sind unsere Fähigkeiten und wie können wir die mit KI ausbauen. Das kann richtig konkret werden und das finde ich auch total wichtig, wenn wir da konkret werden. Also wenn wir dann, du hattest gerade ein Industriebeispiel schon, ne, dass wir nicht nur über Generative AI reden, also über ChatGPT oder Copilot, was ja wahnsinnig vielen Unternehmen gerade gepusht wird, sondern wirklich in der Industrie zum Beispiel über die Reduzierung von Anlaufzeiten reden, über die Überwachung von Maschinenzuständen, über Predictive Maintenance, über Supply Chain, über solche Themen. Die Frage dahinter steht aber, und das ist das, was du angesprochen hast, die Frage dahinter ist immer, okay, was sind unsere Stärken, was bauen wir aus, wo können wir KI-Projekte, Digitalisierungsprojekte machen, die wirklich wirksam sind, die umsetzbar und machbar sind und nicht irgendwas Großes, Technologisches, was wenig mit uns zu tun hat und was vor allem messbar ist. Und das ist auch, finde ich, das sind die 3 Kategorien, wo man wirklich mal ansetzen kann. Das ist, wo ich auch ansetzen würde. Beantwortet das die Frage?
Ja, gibt auf jeden Fall einen ersten Einblick. Danke. Kommen wir jetzt mal so ein bisschen in den Bereich der Grenzen, wohingegen siehst du die Grenzen von KI, immer wieder natürlich bezogen auf den Mittelstand?
Da kann man auch sehr zweigleisig drauf antworten und ich glaube, dass es da auch nochmal ganz, ganz verschiedene Sachen gibt, die man beachten muss. Einmal, wenn du die Grenzen von KI einmal mitnimmst, also dass du ein Verständnis dafür entwickelst, was kann KI und was kann KI nicht, weil jetzt gerade sind wir ja absolut im Hype-Cycle, alles ist KI, jedes Projekt muss irgendwas mit KI zu tun haben, alles wird irgendwie gebrandet. Ich habe neulich gesehen, es gibt jetzt im Supermarkt Zahnbürsten mit KI, also viel extremer kann es eigentlich gar nicht mehr werden. Und es ist jetzt dieser Eindruck, der entsteht, dass KI alles kann und irgendwo uns ersetzen wird und was auch immer da kommt. Und also das ist Punkt 1, dass man die Grenzen erkennt und dann die Grenzen der eigenen Fähigkeiten dagegen setzt. Und wir können vielleicht mal auf den ersten Punkt eingehen, nämlich sagen, okay, was kann KI, was kann KI nicht? Mhm. Da verweise ich immer auf ein super Buch von 3 Autoren, die heißen Werenkur, Cookier und Meyer-Schönberger. 3 Journalisten, die sich extrem mit dem Thema beschäftigt haben. Das Buch heißt Framers, eine große Empfehlung. Die sind im Deutschen etwas holprig übersetzt. Framers, warum wir bessere Entscheidungen treffen und uns Maschinen um diese Stärke immer beneiden werden. Also du merkst, es ruckelt da schon ein bisschen. Aber was die drei rausarbeiten, ist, glaube ich, enorm wichtig. Nämlich, wo KI uns nicht ersetzen wird, was wir besser können. Und das sind einmal, ist es, wenn es darum geht, Zusammenhänge zu sehen, die nicht mit einer Korrelation irgendwie erkennbar sind. Und das passiert in der Realität. Dann geht es darum, Entscheidungen in schwacher Datenlage. Das heißt, eine KI basiert ja immer auf einer unheimlichen Datenqualität. Du musst solche Modelle antrainieren mit riesigen Datensätzen. Es wird ja viel diskutiert gerade irgendwie, wo OpenAI zum Beispiel seine Daten herzieht. Wenn aber diese Daten nicht vorhanden sind, dann sind wir als Menschen deutlich besser darin, Entscheidungen zu treffen. Und das Dritte ist dann wirklich dieses, was auch viel diskutiert wird, kreativ sein, Dinge, sich eine Welt, eine Zukunft auszudenken, die es so noch nicht gab, weil jede Entscheidung, die auf Daten basiert, basiert natürlicherweise auf vergangenen Daten, ne? Also auf der Vergangenheit. Wenn es aber darum geht, nach vorne zu denken, dann ist es oft eine große Schwäche von KI. Und da möchte ich noch einen Faktor wirklich rausarbeiten, ein Stichwort hier nennen, was ich glaube, was sehr wichtig ist und was jetzt deutlich, deutlich wichtiger wird in Zukunft, und das ist das der narrativen Wirtschaft. Nämlich, wenn erstens so viele Daten da sind, dass es fast unmöglich ist, durchzublicken, und zweitens komplexe Computersysteme nicht mehr programmiert werden müssen, sondern du kannst einfach einer KI sagen, was du zum Beispiel haben möchtest. Was du sagen kannst einem Computer, einer KI, ich möchte den Text so gestalten, ich möchte die Präsentation so gestalten, ich möchte ein Computerprogramm so und so gestalten. Und da wird dieser Begriff immer deutlicher, dieses narrative Wirtschaft, weil es unglaublich wichtiger wird, dadurch einen Kontext zu schaffen und nicht mehr irgendwie klare Fakten rauszuarbeiten oder Wissensarbeit, wie wir das bisher gesehen haben, zu leisten, sondern es geht wirklich darum, ein Programm, ein Unternehmen, ein Produkt in einen gesellschaftlichen, in einen unternehmerischen Kontext zu setzen, in einen Kundenkontext zu setzen und das zu erklären. Und eine unheimlich interessante Entwicklung dazu, die ich total lustig finde und die ich auch dazu immer erzähle, ist, dass es die Humanwissenschaften, die wir ja bisher oft so ein bisschen belächeln in im unternehmerischen Kontext, also die Studiengänge, die oft ein bisschen belächelt wurden mit dem Satz, da kann man ja einen Taxischein nur mitmachen, also Literatur, Germanistik und so weiter. All das wird unheimlich viel wichtiger jetzt, wenn es darum geht, diese Kontexte zu schaffen, diese Leistungen zu erbringen, die eine AI nicht kann. Mhm. Da blicke ich unheimlich positiv in die Zukunft, was das angeht. Das ist also zu den Grenzen der KI und dann aber muss man auch ein bisschen sehen zu den Grenzen der Unternehmen und den Besonderheiten der Unternehmen. Und das ist im Mittelstand nicht unähnlich zu dem, was wir jetzt auch in der Digitalisierung schon vorher gesehen haben. Ne? Dass du sagst, okay, Datenschutz, Datenqualität, hohe Anfangsinvestitionen, solche Sachen sind auch weiterhin ein großes Thema. Es ist aber auch ein großes Thema, wenn wir sagen, dass wir mittelständische Lösungen für mittelständische Besonderheiten brauchen. Das heißt, wenn du dir anguckst, wie diese Unternehmen arbeiten, mit einem hohen Qualitätsfokus, Stichwort Made in Germany an dieser Stelle, sehr viel langfristiger ausgerichtet. Also es gibt keine Quartalszahlen oder es gibt Quartalszahlen, aber nicht so wie in einem aktienorientierten Shareholder-Unternehmen. Und wenn du dir anguckst, kommen wir vielleicht auch noch später zu, der Fokus auf die Belegschaft und die Erfahrung und die Fachkräfte, die man hat, das ist auch ein anderer Umgang, als es in einem Konzern oft üblich ist. Und das ist so eine mittelständische Arbeitsweise, die muss sich dann auch in KI-Projekten wiederfinden. Das ist enorm, enorm wichtig. Mhm. Da würde ich jetzt erstmal so den Bogen spannen.
Okay.
Also vielleicht noch ein Punkt, dass man das so ein bisschen in der Praxis versteht, was das eigentlich bedeutet. Auch aus meiner Arbeit dann. Ich hatte ein großes Software-Asset-Programm begleitet jetzt in den letzten Monaten. Da geht es dann darum, bei einem mittelständischen Unternehmen, für was hat man Software, wie kann man damit Kosten sparen, solche ganz klassischen Fragen aus den IT-Abteilungen raus. So ein klassisches Kostenprojekt, wo man natürlich darauf bedacht ist, im Mittelstand möglichst gut zu wirtschaften und nicht Geld rauszugeben für Dinge, die man nicht haben möchte. Dass man aber auch so Compliance-Fragen klärt, wie dass jeder die Lizenz hat, die er hat. Man möchte ehrlich und gut und fair und kostenneutral so gut wie es geht wirtschaften. Und da kommst du tatsächlich auch, da war die Frage dann auch, kann man das nicht auch mit KI irgendwie optimieren? Und da ist die Antwort nein, weil da gucken wir auf das Thema Datenqualität, also die Zuordnung von Lizenzen zum Beispiel, die kannst du halt nicht schätzen mit KI. Das ist keine Frage von, kannst du hier eine Optimierung mit Wahrscheinlichkeit vornehmen, sondern da musst du einfach eine sehr klare Faktenlage schaffen, die 1:1 passen muss, mit der du dann hinterher verhandeln kannst, mit der du die Optimierungen dann hinterher machen kannst. Also das ist so ganz vielleicht eine Challenge, die viele Unternehmen haben, dass sie sagen, okay, wir geben zu viel für Software aus. Und da ist dann auch gleich vielleicht ein bisschen deutlicher, wo die Grenze und wo die Möglichkeiten auch mit KI sind.
Ja. Ja, vielen Dank für das Beispiel. Ich würde jetzt ein bisschen konkreter werden und mal auf verschiedene Tools und Methoden eingehen wollen. Für heute haben wir die KI-Checkliste gewählt. Erzähl uns doch mal, was ist das genau, Philipp?
Das ist eine Checkliste, die wir entwickelt haben, die ich entwickelt habe, auf die Frage hin, wie sieht denn mein Unternehmen mit KI aus? Und das ist ja eine Frage, die jetzt fast jedes Unternehmen irgendwie hat. Mhm. Dieses Gefühl, da passiert was Großes, das haben wir ja gerade auch schon besprochen, da müssen wir jetzt teilhaben. Du hast eben den Satz gesagt, wir müssen da jetzt auch was mitmachen und das haben natürlich viele. Aber was das in der konkreten, was das in einem konkreten Unternehmen bedeutet, das ist oft gar nicht so klar. Und dann kann man auf die Basic-Lösungen gehen, dann kann man wieder, was wir am Anfang gesagt haben, von der Technologie ausgehen und das machen, was alle anderen machen. Und das ist in den wenigsten Fällen wahrscheinlich verkehrt, aber es baut nicht auf den eigenen Stärken aus. Mhm. Deswegen, was wir hier gemacht haben, ist, wir haben eine Checkliste entwickelt für theoretisch jeden Mitarbeiter im Unternehmen, für jede Rolle, für jede Aufgabe im Unternehmen, die man in 7 Dimensionen abarbeiten kann, die man scoren kann. Im Grunde ist das so eine klassische Arbeitsanalyse, die sich das Arbeitssystem, die Tätigkeit und das Umfeld und die Fertigkeiten der Mitarbeiter anschaut und darauf versucht, ein potenzielles, ein belastbares Zukunftsbild zu entwerfen. Dazu, welche Teile deiner Tätigkeit mit KI irgendwie automatisiert werden können, automatisiert werden. Und wenn man das dann alles zusammenfügt, ergibt sich natürlich ein spannendes Gesamtbild für das Unternehmen. Ich gehe vielleicht mal ganz konkret drauf ein, was für Fragen dahinter stellen, damit die Zuhörer da vielleicht mal ein Gefühl haben. Ich habe gerade gesagt, es sind 7 Dimensionen, die wir entwickelt haben. Und das ist einmal die Komplexität der Aufgabe. Das ist vielleicht das Naheliegendste. Also wie viel meiner Aufgaben wiederholen sich? Das ist so eine typische Frage dahinter. Dann hast du die Kreativität und Innovation in deinen Tätigkeiten, also wie viel musst du Neues machen, wie viel emotionale Intelligenz und Empathie steckt auch dahinter, wie viel Kontextabhängigkeit ist in der Arbeit gegeben. Und dann hast du so Fragen wie technische Machbarkeit, also ist es überhaupt möglich oder macht das gar überhaupt keinen Sinn, hier KI einzusetzen? Gibt es die wirtschaftlichen Überlegungen, die dahinter stehen? Und ich gehe jetzt nicht auf alles ein, aber auf die letzte vielleicht noch, auf die soziale Interaktion. Also wie viel hast du mit Kunden und Kollegen, mit menschlichen Counterparts zu tun und wie viel Fürsorge, Überzeugungsarbeit, Verhandlungsarbeit hängt da auch hinter. Und das ist ja Teil von jedem Job irgendwo, ob man Kundenkontakt hat oder nicht, selbst wenn es mit Kollegen ist, mit Chefs oder was auch immer dahinter liegt. Aber diese Dimensionen zusammenzuführen. Und das führt zu richtig spannenden Themen, zu unglaublich viel Veränderungen, weil was du daran machen kannst und was du damit erreichen kannst, ist erstmal, dass du sowas wie entwickelst, wie ein Gefühl, okay, welche Prozesse in meinem Unternehmen sind denn KI anfällig? Können wir rationalisieren? Weil das hängt auch dahinter und das hängt sehr konkret dahinter. Wir reden immer über die Digitalisierung von Prozessen, auch hier viel im Podcast und viel auch drüber hinaus, ne? Aber was das eigentlich bedeutet, ist, mit welchen Prozessen können wir Geld sparen? Welche können wir rationalisieren? Das ist enorm wichtig, dass man dafür ein Gefühl entwickelt. Da kann man dann Projekte ableiten und strukturieren. Und als unglaublich wichtigen Punkt dazwischen ist, das schafft so ein bisschen Sicherheit für die Veränderung. Weil das ist ja jetzt gerade, was fehlt in vielen Unternehmen. Wir wissen nicht, was kommt. Du hast auf einmal, wenn du das durchgearbeitet hast, ein Gefühl dafür, wie dein Unternehmen in 5 Jahren vielleicht aussieht mit KI und auch ein Gefühl dafür, was sich nicht mit KI verändern wird.
Mhm. Das heißt, wenn ich das so richtig verstanden habe, ist es quasi so eine Art Analyse mit den Ergebnissen, die man da herausbekommt, sich verschiedene Maßnahmen ableiten lassen und das ein bisschen in die nächsten Jahre, ich sag mal auf einen 3-5-Jahres-Plan gekippt, zu gucken, wo muss ich optimieren, wo darf ich anfassen und was kann ich auch sein lassen, weil das die KI für mich übernimmt.
Absolut. Genau das ist es. Also es muss immer was Greifbares, Messbares hinten rauskommen und das ist hier auch der Fall und das ist enorm wichtig. Ich habe das gerade gesagt, die Frage, die da drüber steht, ist, wo können wir Kosten sparen? Und genau das ist es. Das ist nicht die Frage, wo kann man innovativ jetzt auch was mit KI machen, wo können wir irgendwie vielleicht ein Projekt machen, mit dem man irgendwie laut nach außen gehen kann und wo jeder uns auf die Schulter klopft, sondern die Frage ist, wo können wir ganz konkret Kosten sparen, wo können wir Ansätzen und Veränderungen schaffen, die die Bottomline, also hinterher sich wirklich auszahlen. Und vielleicht ein Punkt dahinter noch ganz ganz wichtig, weil dazu zählen natürlich auch, und das ist eine große Angst von vielen, dazu zählen auch Personalkosten. Das muss man ganz offen und klar so ansprechen, weil wir am Ende auch über die Rationalisierung von Personal reden, mit zwei Effekten. Und das ist ganz wichtig. Das einmal ist dieses Verständnis für alle Beteiligten, so wird sich dieses Unternehmen verändern. Das heißt, man kann auch für die Mitarbeiter Entwicklungswege aufzeigen und ein Verständnis dafür, ein gemeinsames entwickeln, wie die Erfahrung der Mitarbeiter, die enorm wichtig ist im Mittelstand, wie man die in Zukunft weiter nutzen kann. Für die Unternehmen aber auch der Punkt, dass man sich den Fachkräftemangel hier nochmal in Erinnerung ruft, weil es ist tatsächlich selbst nicht so, dass da jetzt, oder was ich persönlich nicht sehe, ist, dass da jetzt massiv Stellen wegfallen, wenn man zum Beispiel, ganz klassisches Beispiel, im Service im jetzt irgendwie einen Bot einsetzt, sondern dass man die Chance nutzt, erstens, dass man nicht mehr so viele offene Stellen hat, dass man da einen Rationalisierungseffekt sieht und zweitens, dass die Mitarbeiter, die noch da sind oder die da sind, eine Chance haben, deutlich tiefer zu arbeiten. Das müssen die Mitarbeiter natürlich mitmachen.
Genau, also aus meiner Sicht schafft es natürlich Transparenz, ja. Also dass alle Beteiligten wissen, wo stehen wir denn, wo geht der Weg hin, wer geht den Weg mit, wer ist bereit, sich damit zu verändern und wer vielleicht halt auch nicht. Muss man ja dann auch einfach mal so sagen.
Das ist eine faire Bewertung an dieser Stelle, ja. Aber wenn es alle wissen, in welche Richtung es geht, ist es schon mal sehr viel Angst für alle rausgenommen.
Das würde an vielen Stellen, ich glaube, in vielen Unternehmen natürlich auch helfen, ne? Weil ich glaube, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich mit der Thematik eben nicht so auskennen und dann vielleicht nur irgendwo am Rande irgendwas hören und denken, naja, was machen die denn da und was passiert denn dann mit mir? Wenn man diese Personen an der Stelle abholt und mit einbezieht, dann hat man schon relativ viel geschafft.
Für mich ist es auch eine Riesenchance an dieser Stelle für mittelständische Unternehmen, die nah an ihrer Belegschaft drin sind, weil der Kontrast zu Konzernen, die jetzt gerade große Rationalisierungsprogramme und sehr anonyme Rationalisierungsprogramme auflegen, ist da enorm gegeben. Das heißt, man wird eigentlich, wenn man sowas durchführt, zu einem deutlich attraktiveren Arbeitgeber, weil man näher an den Mitarbeitern ist, weil man Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigt und weil man mit den Mitarbeitern irgendwie mitarbeitet, um da diese Erfahrung, die im Unternehmen ist, die Facharbeiter, auf denen man aufbaut, und da wird es gerade in der Industrie keinen Weg drumherum gehen, auch die nächsten 10, 20 Jahre nicht, diese Leute mitzunehmen und zu binden durch Transparenz.
Super. ich komme zur nächsten Frage.
Okay.
Wo können KMUs mit KI wirklich ansetzen und was sind die ersten Schritte?
Das ist eine richtig spannende Frage. Wenn man nicht von der Technologie ausgeht, ne, dann dreht man ja die Frage so ein bisschen um.
Richtig.
Und ich sage immer zwei Sachen, wo man ansetzen könnte. Und das sind die Nervtöter und die Kunden. Und das sind, ja, das sind mit Nervtötern, das muss man immer erklären.
Bitte ja.
Ja, das sind nämlich nicht die internen Kollegen, die einem auf den Keks gehen, sondern die Nervtöter im Unternehmen sind die Sachen, die einen aufregen. Die Prozesse, die einen furchtbar in den Wahnsinn treiben, die Kostenfaktoren, die man nicht unter Kontrolle kriegt, wo alle im Unternehmen sagen, das war schon immer so, das kriegen wir nicht hin, die ist aber wirklich, die Leute auf die Palme bringen. Ich mag es genau dort anzusetzen, weil es halt nicht darum geht, dann irgendwie jetzt auch was zu machen, was alle anderen machen, sondern man guckt sich das eigene Unternehmen an und sagt, okay, da haben wir einen Prozess, der ist furchtbar mühselig, können wir da nicht was mit KI machen und können wir da nicht drauf aufbauen? Das ist Punkt Nummer eins. Also gerne, und das kann man wirklich machen, ne? Also alle mal im Unternehmen oder in der Geschäftsführung oder im erweiterten Geschäftsführung alle mal 10 Sachen aufschreiben, die einen nerven. Und wenn eine Sache ganz oft genannt wird, dann ist das erst gerne, ne, das erste KI-Projekt.
Der Pain Point.
Der Pain Point, weil dann sind die Leute da auch hinter und haben da auch Bock, das zu lösen.
Ja.
Das ist dann halt nicht irgendwie, jetzt führen wir Copilot und wir machen Content Creation. Was in der, ja, ich meine, gibt es ganz oft jetzt, ne? Also, dass Vertriebsabteilungen jetzt ihre E-Mails automatisieren mit Copilot irgendwie oder die Ansprachen und kommt in der Regel Murks raus, in der Hoffnung, dass man damit mehr Kunden ansprechen kann, was für ein Industrieunternehmen, was darauf setzt, möglichst eng fast schon in Co-Engineering-Ansätzen, in Co-Development-Ansätzen zusammenzuarbeiten mit seinen Kunden völlig, völlig daneben ist. Also, das als Kontrast da. Also Nervtöter Punkt Nummer eins und dann Kunden, davon, wo ich gerade gesagt habe, Punkt Nummer zwei, nämlich sich die Anforderungen mal anzuhören und wirklich da mit den eigenen Kunden in Medias Res zu gehen und sagen, okay, wo wollt ihr euch denn hin entwickeln und wie können wir das vielleicht gemeinsam machen? Ich habe da ein schönes Beispiel zu, noch von letzter Woche tatsächlich habe ich mit einem größeren mittelständischen Getränkehersteller gesprochen, eine Marke, die man eigentlich jeder von uns auf dem Frühstückstisch stehen hat. Und da war auch die Frage, was machen wir denn mit KI? Und dann haben wir das genauso rausgearbeitet und herausgefunden, es gibt da einen riesigen Datensatz, der gemeinsam mit einer Handelskette erarbeitet wird und von der Handelskette über Absatzzahlen und was da nicht alles drin noch ist, bereitgestellt wird, aber noch ungenutzt wird.
Ja, es steht einfach und es passiert nichts, ne?
Es passiert nichts, ja. Genau. Also ein ganz klassischer Kundenansatz. Und wenn man da dann was mitmacht und da sich mit beschäftigt und sagt, damit können wir dafür sorgen, dass wir nicht von Absatznachfragen überrannt werden und der Händler nicht vorgibt, wann wir was zu produzieren haben, sondern wir wissen es gemeinsam vorher und wir können es vorhersehen, in Teilen zumindest, dann ist das ein toller Ansatz. Also die internen Nervtöter, damit meine ich die Prozesse und die Kunden, das sind die Ansätze, die man da fahren soll. Dann die Frage, wo setzt man es denn an? Wo legt man denn mit den Projekten los? Weil dann hat man natürlich eine Liste von 10, 20 Projekten, die irgendwie Sinn ergeben würden. Und dann so einfach wie möglich ist meine Empfehlung. Keine komplexen Entscheidungsmatrizen aufstellen oder große Runden, sondern einfach fragen, okay, wo ist die Wirksamkeit hoch? Wo erwarten wir viel? Wo ist die Machbarkeit gegeben, dass man nicht möglichst lange, möglichst groß irgendwelche externen IT-Dienstleister einbindet, sondern dass man sagt, das können wir fast aus den eigenen Fähigkeiten machen. Und als dritten Faktor, wo sind die Quick Wins? Also wo kann man möglichst schnell Momentum im Unternehmen aufbauen? Weil auch das wird oft unterschätzt. Diese Idee im Unternehmen, wenn es der Geschäftsführung ist, zu zeigen, wir können das, wir bauen darauf auf, wir können hier kurzfristig Projekte umsetzen und bauen damit wiederum Fähigkeiten, Prozesse auf, die in der Regel dann auch einen finanziellen Rahmen nicht sprengen. Also das sind so die Ansätze.
Okay. Wir sind fast am Ende. Ich habe noch einen letzten Punkt.
Okay.
Bei so viel Technik und Schnelligkeit,
ja,
wenn KI alles automatisiert, warum automatisieren wir dann nicht zuerst die Chefetage?
Das ist eine richtig gute Frage. Ich bin dafür. Nein, ich mache natürlich Spaß. Das ist eine wunderschöne Frage und das ist ein wunderschönes Beispiel für die Nutzung von KI, weil wir in einer Zeit leben, wo gerade viele Chefetagen mehr in Konzernen als im Mittelstand ihre Entscheidungen, die sie treffen, möglichst rational rechtfertigen. Das ist so ein bisschen dieses Bild, was wir haben, dass wir sagen, wir haben da einen Chef, die sehen auch alle gleich aus, die heißen alle Christian oder Stefan, haben grauen Anzug an, sind austauschbar oft und treffen kalte Entscheidungen auf unglaublich rationalen Zahlen. Das führt dazu, dass man diese Frage echt fair stellen kann, weil wenn du ohne den Faktor Mensch diese Entscheidungen triffst, wenn es wirklich nur um Datenauswertung als Chef geht, dann bist du ersetzbar. Und dann ist diese Angst, ersetzt zu werden, übrigens auf einmal wesentlich näher an der Chefetage dran, als das viele Leute denken, weil das sind natürlich die größten Personalkostentreiber, ne? Also wer ist teuer im Unternehmen? Der Chef ist deutlich teurer als der Mitarbeiter an dieser Stelle. Und ich finde es einen spannenden Gedanken einfach, Weil wenn du das vergleichst damit, wie Führung im Mittelstand funktioniert und wie da deutlich wertegetriebener geführt wird und diese Themen aufgegriffen werden, wie der Fokus auf die Belegschaft und dass man da kommuniziert und so eine KI-Checkliste zum Beispiel nutzt, nicht um möglichst viel wegzurationalisieren und möglichst viel Personalkosten zu reduzieren, sondern wirklich so Fragen beantwortet wie, okay, wie können wir unsere Mitarbeiter zukunftsfähig hier entwickeln und wie können wir die möglichst langfristig binden, wie können wir das vielleicht nutzen, um den Fachkräftemangel abzufedern, dann ist es ein deutlich hemdsärmeligerer Ansatz. Und ich glaube, das ist enorm wichtig, weil Führung im Mittelstand, Strategie im Mittelstand ist immer auch Doing. Und das ist ein Handwerk in irgendeiner Form, in dem man besser wird und dass man immer weitermacht. Und vielleicht zum Abschluss, Eva, an dieser Stelle. Es gibt eine wunderschöne Studie von Deloitte zu diesem Thema, die sehr, sehr viel zusammenfasst, über das wir heute geredet haben. Und da geht es darum, welche Qualifikationen an Fachkräften denn am besten für die digitale Zeit geeignet sind. Mhm. Und was da rauskommt, ist, dass es nicht der unglaubliche Techniker, das Technikgenie, der Computerwissenschaftler ist, der jede Technologie bis ins Kleinste versteht, auch weil das kaum zu lösen ist, sondern es ist der erfahrene Manager, der schon lange im Unternehmen ist und der sich aber Mühe gibt und sich in das Thema einliest. Und das ist was, glaube ich, was sehr viel Optimismus verbreiten kann zum Ende dieses Podcasts, was auch optimistisch stimmt für uns alle, weil davon haben wir sehr viele Leute im Mittelstand und drüber hinaus.
Das ist ein wunderschöner Abschluss, das hätte ich nicht schöner zusammenfassen können. Fand ich sehr schön, vielen Dank dafür.
Vielen Dank, Eva. Danke für die Einladung.
Damit verabschiede ich mich und sage bis bald. Ihre Eva Vera Ritter. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Haben Sie irgendwelche Fragen? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an geschäftsstelle@wertnetzwerke.de. Gerne stellen wir Ihnen einen direkten Kontakt zu Philipp Garrer her. Außerdem bieten wir am 10. Juli ein kostenloses Webinar zum Thema KI verstehen und Anwendungsmöglichkeiten entdecken an. Schauen Sie auf unserer Homepage vorbei und melden Sie sich an www.wertnetzwerke.de.